Man hat mir ein Notenpult versprochen. Ich nehme mal an, das ist das hier. Dankeschön. Und wenn ich das jetzt alles runternehme, dann seid ihr mir böse. Drei Viertel habt ihr auch schon abgeschafft. Wer kennt sie nicht, die Geschichte gerade, die wir gesehen haben? Kennt sie jemand nicht? Adrian Pless? Wunderbar. Herrlich, dieses Verständnis von diesem Glauben, der da eigentlich irgendwie was versetzen soll und der doch diesen Glauben dann auch total karikiert. Ja, mit Adrian Pless und seinem zugegeben eben sehr humoristischen Geschichte vom Glauben, der Büroklammern versetzen können soll, beginnt allerdings nicht erst das Denken über die Macht des Glaubens. In einem Roman aus den 60er Jahren habe ich uns mitgebracht von Bruce Marshall. Kennt den jemand zufällig? Das Wunder des Malachias. Sehr schön, wunderbar. Gibt es einen katholischen Geistlichen, der ein Mönch ist, der ist perfekt in der Ausgestaltung. Bin ich zu blass? Hm? Nicht? Okay. Dieser Mönch ist perfekt in der Ausgestaltung des liturgischen Gesanges in der Kirche. Und dieser ältere Mönch wird jetzt in eine Stadt geholt, eine englische Stadt, um dort den Chorleuten eine 1a-Liturgie beizubringen. Nun ist es aber so, dass es in dieser Stadt einen Tanzpalast gibt, der katholischen Geistlichkeit ein Dorn im Auge ist. Heute würden wir darüber lächeln, aber zu der Zeit war es durchaus eine große Anfechtung für den Glauben. Und da nun vor allem junge Leute mehr und mehr in den Tanzpalast strömen oder zum KSC, anstatt in die Kirche zu gehen, wettert der Ortsgeistliche mit dem ganzen verbalen Instrumentarium, das er zur Verfügung hat, gegen diesen Sündenfuhl. Da kommt dem Mönch eine Idee. Man könnte doch, um die Menschen wieder zum Glauben zu bringen und in die Kirche zu bringen, den ganzen Tanzpalast einfach per Gebet und Glauben an einen anderen Ort transportieren. Also da ist eine Büroklammer. Nichts dagegen, ja? Viel Übersetzungsarbeit muss der alte Mönch leisten, bis er seinen katholischen Ortsgeistlichen soweit hat und dieser einwilligt. Nachts um 12 Uhr soll dieses Gebet erhört werden. Kurz und gut, der Mönch hat wirklich gute Absichten. Und nach seinem Gebet und dem Warten auf die 12-Uhr-Glocke verschwindet dieser Tanzpalast tatsächlich von seinem ursprünglichen Ort und findet sich wieder auf einem Felsen mitten im Meer, nur mit dem Schiff erreichbar. Und nicht nur der ganze Tanzpalast samt Inventar ist versetzt, nein, auch alle Damen und Herren Besucher samt den leicht bekleideten Tanzshowgirls. Und jetzt müsste sich die Welt doch drehen und wenden und alle vor lauter Hallo und was für ein Wunder sich zum Herrn bekehren und in einem neuen oder gestärkten Glauben sich zur Kirche wieder wenden. Ein Berg ist versetzt, was wollen wir denn mehr? Aber dergleichen geschieht überhaupt nicht. Weder extern noch intern. Von außen wird wohl das Verschwinden des Tanzpalastes registriert und ein paar Seelen sind tatsächlich entzückt darüber. Aber dass dadurch eine Veränderungsbewegung, gar eine Bekehrungswelle entstehen würde, Fehlanzeige. Es wird wissenschaftlich erklärt, es wird als Phänomen dargestellt, dessen Erklärung noch aussteht, es wird als Fata Morgana, als Scheinerscheinung dargestellt, aber keiner kommt zu der Einsicht, dass es sich hier tatsächlich um eine Bewegung aus Glauben heraus handeln könnte, die auch nur einen wirklich zum Glauben gebracht hätte. Und intern ist es geradezu köstlich zu lesen, wie die Geistlichkeit, vor allem voran der Bischof, in Erklärungsnot ist, aber eindeutig dementiert, dass sowas nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Und überhaupt, sagte Kaplan Niri, sind Wunder heutzutage aus der Mode gekommen. Wenn sich eins im Schlafzimmer unseres hochwürdigsten Herrn Bischofs ereignen würde, täten seine Gnaden alles, um den ungehörigen Vorfall zu vertuschen. Der Mönch bekommt kräftig eine auf die Mütze, auch wenn sein Glaube dabei nicht wankt. Und er versetzt schließlich und endlich den Tanzpalast zurück an seinen ursprünglichen Ort, weil er sonst vom Tanzpalastbesitzer finanziell aufgrund des Schadens und des Verdienstausfalles mächtig belangt worden wäre. Alles ist wieder beim Alten. Verändert hat sich durch diesen Tanzpalast versetzenden Glauben nichts. Also wie nun? Bei Adrian Pless? Bei Malachias? Und bei uns? Wie ist das nun mit unserem Glauben, der Berge versetzen können soll? Ich lese uns den sehr kurzen Bibelabschnitt, den das After-Eight-Team für uns aus dem Markus-Evangelium im 11. Kapitel rausgesucht hat. Darf ich mal kurz fragen, wer gehört eigentlich alles zu diesem Team? Okay, danke schön. Okay. Dort heißt es, und Jesus antwortete, also da läuft was voraus, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge, das heißt, die müssen irgendwo stehen, wo man einen Berg sieht, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht an seinem Herrn, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch alles. Was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Hört sich doch cool an, oder? Was Jesus da so sagt. Welche Macht Leute Jesu doch haben. Das gefällt. Das wollen wir auch. Und dann, sonst wärt ihr nicht auf das Thema gekommen, dann kommt das große Scheitern. Und die große Ungewissheit und der große Zweifel findet seine Bestätigung. Irgendwie ist es ja bei Jesus gegangen, aber bei uns geht es eben nicht. Einen Lösungsansatz für unsere Problematik zeigt uns Maria von Ebner-Eschenbach, wenn sie gesagt hat, wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Also, Ärmel hoch, glaub an dich, du packst das, du schaffst das, hopp und durch. Dieser Glaube nun, ihr Lieben, dieser Glaube geht so lange gut, solange ihr vitale, potente, fitte und dem Leistungsniveau entsprechend vorn dran stehende, möglichst junge Kerle und Mädchen seid. Aber jetzt lass mal einen ein bisschen Übergewicht haben. Jetzt lass mal einen ein bisschen depressiv sein. Jetzt lass mal einen ein bisschen zuckerkrank sein. Jetzt lass mal einen ein Abi mit nur 3-0 statt 1-1 abschließen. Jetzt lass mal einen, ach, schau doch mal bei dir selber rein, wo deine Kraft nach außen vielleicht noch ganz gut Fassade macht, aber nach innen mehr und mehr eine Nullnummer ist. Dieser Satz von der Marie hört sich ganz gut an. Und wenn ich nichts anderes habe als nur mich selber, dann muss ich es auch aus mir selber heraus, aus meiner eigenen Kraft schaffen. Aber dieser Satz ist ein Müllsatz. Ist ein Satz, der den Ertrinkenden noch ein bisschen Mut zuspricht, wird schon kurz bevor er abbuddelt. Kein Rettungsring. Nein, so kommen wir dem Geheimnis dieses Zuspruchs von Jesus nicht auf die Spur. Uns bleibt nichts anderes, als mal genau ins Bibelwort hineinzuschauen, um diese Verheißung für uns richtig auszugraben und zu nutzen. Dieses Wort steht nicht einfach irgendwo in der Bibel reingestreut, so nach dem Motto, ach ja, da fällt mir gerade noch eine Weisheit ein, die ich euch schon immer mal wieder sagen wollte, und denkt einfach mal in Zukunft darüber nach und habt vielleicht eure Schwierigkeiten beim Verstehen damit. Nein, dieses Wort steht bei Markus im 11. Kapitel. Und mit Kapitel 11 geht bei Markus der Weg nach Jerusalem. Aber jetzt nicht, um touristische Highlights zu bestaunen, sondern jetzt, um Jesu Einzug in Jerusalem mit großen Schritten auf sein Leiden und Sterben, seine Passion zuzugehen. Hosianna haben sie ihm eben gerade noch zugerufen und jeder denkt, ach wie nett, sie jubeln ihm zu. Aber in Wahrheit steht hinter diesem Hosianna, Herr, hilf uns. Herr, hilf uns. Denn das heißt Hosianna auch. Dahinter steht die Erkenntnis, uns schwimmen die Fälle davon. Der Druck der Römer wird immer größer, das Volk der Israeliten will immer weniger von dir wissen. Dahinter steht die Erkenntnis, mit meiner Kraft ist nichts getan. Herr, hilf doch. Und nach seinem Einzug in Jerusalem räumt Jesus im Tempel auf. Bethaus statt Kaufhaus. Gottes Gegenwart statt Konsumtempel. Noch einmal setzt Jesus Zeichen, hisst die Fahne, setzt Flagge und macht deutlich, was Sache ist, worauf es ankommt. Und worauf kommt es an? Dass wir Berge versetzen können? Dass wir Kranke gesund machen können? Dass ich mit meinen Wünschen, und seien sie noch so fromm, zum Ziel komme? Was ist das für ein Glaube, der so stark sein will, dass ich am Ende mit meinem Wollen ans Ziel komme? Das ist ein Glaube, der Gott in Wirklichkeit nicht braucht. Das ist ein Glaube, der selber die Berge versetzt. Na dann fröhliches Schippen. Jesus schreibt uns was anderes ins Stammbuch. Habt Glauben an Gott, sagt er. Aus diesem Glauben heraus hat Jesus getan, was er getan hat und wird er tun, was zu tun ist. Und ist das eine Erfolgsstory von Jesus? Kommt er da glitzernd glänzend, à la Lady Gaga oder irgendein anderes Stars und Sternchen zum Zuge? Mitnichten. Es ist die Geschichte eines Verlierers. Dreck, Blut, Rotz und Wasser und am Ende der Tod. Wo ist denn da nun das erwartete Highlight? Der Berg, der versetzt wird. Die Lobpreissession, bei der wir uns so gut fühlen und Jesus uns doch so nahe ist. Wie ist das denn, wenn es im Leben nicht klappt? Arbeitsstelle, Ausbildung, Einkommen, Freund, Freundin, erfüllter Sex, Ansehen, Erfolg, Karriere, Gesundheit, Schönheit, Apple, Audi und Adrenalin. Wenn das alles nicht so klappt, wo sind denn da die Berge, die ich versetzen kann? Jesus gibt dir hier nicht die Fahrkarte, dass du dein Leben soft und angenehm so hindurchgleiten kannst. Es ist nicht die Fahrkarte zum Glück, die wir hier heute Abend bekommen. Es ist die Fahrkarte zum Bestehen des Lebens. Habt Glauben an Gott. Das sind die Wurzeln, aus denen Jesus lebt und handelt. Und das sind die Wurzeln, mit denen auch wir das uns Bevorstehende durchleben können. Den Jüngern steht die Passion ins Haus. Nur als Glaubende schaffen sie diesen Weg, ohne dabei zu Fall zu kommen. So wie Jesus ihn selbst als Glaubender durchschreitet. Habt Glauben an Gott. Solch ein Glaube bittet nicht, Herr, tu mir doch dies und das oder tue uns doch dies und das. Solch ein Glaube fragt, Herr, was steht an? Was steht auf deiner Tagesordnung? Um was soll ich dich bitten? Und was kann ich dementsprechend tun? Und du wirst es segnen. Das ist Vertrauen zu Gott, Glaube an Gott. Dass Gottes Sache meine Sache wird und dass so meine Sache Gottes Sache ist. Ja, Moment mal, mag man jetzt einwenden. Heißt das denn, dass ich vor Gott gar keine Rolle spiele? Doch, doch. du bist Gott ungemein wichtig. Genau deshalb geht ja der Weg so. Gott, was steht auf deiner Tagesordnung? Dort und nur dort erfahre ich, was für mich gut ist und von Gott dran ist. Und von dieser Leitstelle aus, nun werde ich in dieser Welt aktiv und beginne, die Berge meines Lebens zu versetzen, eben weil es Gottes Anliegen für mich ist. Ich habe die Namen geändert, aber passiert ist es tatsächlich so. Mark ist 19 und hat ständig Zoff mit seiner Stiefmutter. Seit 3 Wochen reden sie nicht mehr miteinander, ein fürchterlicher Streit liegt hinter ihnen. Mark zweifelt an sich, wie das überhaupt noch weitergehen soll. Schon oft hat er darum gebetet, dass die Situation sich ändern möge. Nichts ist geschehen. Sein Berg steht immer noch vor ihm. Bis zu dem Moment, wo ihm klar wird, Gott bewahrt ihn nicht vor diesem Berg. Gott beseitigt nicht einfach die Probleme und er beseitigt auch nicht einfach seine Stiefmutter. Dieser Berg hebt sich hinweg, wenn er darauf zugeht und Gott geht mit. Beim nächsten Streit habe ich Gott auf meiner Seite. Er geht mit mir mit und hindurch. Er gibt mir die Ohren und Augen, die unter Umständen was anderes hören und sehen, als was ich bisher gehört und gesehen habe. Er gibt mir die Kraft zum Hin- und zum Durchstehen. Und er gibt mir auch den Mut, ein Wort der Entschuldigung zu sagen, wenn es dran ist für mich. Die Welt wird nicht durch ein Zauberkunststück anders. Die Welt von Mark wird durch das Vertrauen in Gott anders. Dein Wort soll mich leiten, deshalb wird dein Wort mein Wort und es wird ein Wort der Vollmacht sein. Keine Vollmacht, weil ich ganz toll was vermag. Vollmacht, weil du Gott es vermagst und ich dir so vertraue. Da ist Karin, fast 20 und seit einem Jahr durch einen schweren Verkehrsunfall querschnittsgelähmt. Ihr bezauberndes Lächeln, ihre freche Art, ihr Aufbegehren, ihre Zukunftsperspektiven und die Hoffnung ihrer Eltern, all das liegt in ihr irgendwie zerbrochen wie ein Haufen Elend im Bett oder sitzend im Rollstuhl. Und wir haben die Eltern in den letzten 12 Monaten gebetet. Wie hat die Gemeinde sich für Karin so vielfältig stark gemacht? Aber hört Gott nicht? Oder kann er nicht? Oder wird falsch gebetet? Wo bewegt sich dieser Berg? Ich habe keine abschließende Antwort auf diese Situation. Aber mich bewegen hier Fragen wie, seit diesem Unfall ist der, bei dem sie auf dem Moped gesessen hat, ein anderer geworden. Vorher waren Glaube, Kirche, tralala, eben tralala für ihn. Und jetzt rücken Fragen ins Leben bei ihm, die er noch nie so gehabt hat. Ist hier nicht schon ein Berg mächtig in Bewegung gekommen? Na, haben wir nicht so uns vorgestellt. Aber ist da nicht schon ein Berg mächtig in Bewegung gekommen? Ihre Eltern müssen ihr eigenes Leben nochmal völlig neu überdenken. Und da gibt es einiges, was sich zu ändern lohnt. Ist da nicht schon ein Berg in Bewegung gekommen? Die Gemeinde geht nicht zur Tagesordnung über, sondern auch nach einem Jahr sind Menschen davon bewegt und bewegen viel für die betroffenen Mitmenschen. Hat sich da nicht der Berg mächtig in Bewegung gesetzt? Klar, das alles keiner erbeten, diesen Unfall. Aber wie beten wir jetzt? Ist unser Gebet nicht allzu oft das Mach doch eine heile Welt Gebet? Weil wir die Spannungen des Lebens nicht aushalten oder aushalten wollen? Weil wir bestimmte Idealvorstellungen haben, wie es zu sein hat? Und so soll es Gott schließlich machen? Doch ich frage uns, ist das hörendes Gebet? Ist das Gebet, das nach Gottes Wille fragt? Und das auch bereit ist, Ungewohntes, Ungewöhnliches und Ungewolltes anzunehmen und zu tun? Unser Leben ist kein Ponyhof, auch wenn viele das so wollten. Unser Leben will durchlebt und durchlitten werden. Ja, auch das gehört dazu. Meine Passion, meine Leidenschaft für manches im Leben, das das Leben nicht leicht macht, aber tief macht. Wenn Jesus uns hier zusagt, dass wir empfangen sollen, um was wir im Vertrauen zu ihm bitten, dann meint er dann nicht das Gebet um die Wohlfühlpackung unseres Lebens. Dann meint er nicht das Gebet um die Weißmehl-Biskuitrolle, die gut aussieht, lecker schmeckt, aber von Gesundheit keine Spur. Dann meint er die Kraftnahrung unseres Lebens. Dann meint er das Gebet um das Vollkornbrot, das uns von innen aus stärkt und das uns eben besagte Berge bewegen lässt. Berge von Angst und Sorge, von Traurigkeit und Verzagtheit, von Schuld und von Nöten, von Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten. Diese Berge lassen sich versetzen. Unser Glaube wird hier herausgefordert, sich aus der Beziehung zu Gott zu formieren und zu agieren. Und das, ihr Lieben, das geht nur ohne Netz und doppelten Boden. All unser Glaube, all unser Vertrauen, all unser Beten, all unser Reden und Handeln bricht in sich zusammen, wenn der Zweifel sich breit macht. Jesus weiß darum und sagt ja sehr pointiert in unserem Bibelwort: Wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Zweifel, das ist das Hin- und Hergerissensein in unserem Leben. Und vor lauter soll ich nicht, vor lauter zu jedem Pro-Argument fällt mir garantiert ein Kontra-Argument ein, komme ich nicht vom Fleck. Ich bestaune, was andere tun. Ich bin fasziniert, was in anderen Gemeinden läuft. Ich stehe ehrfürchtig vor dem Glaubensmut anderer. Aber weiß ich nicht immer noch ein Aber zu sagen? Finde ich nicht immer noch ein Haar in der Suppe? Und wenn alle das weiße Blatt Papier sehen, sehe ich nicht den winzigen schwarzen Fleck da drauf? Ja, so zu vertrauen ist ein Mordsrisiko. Es ist eine Wahnsinnsaktion, das ganze Leben draufzusetzen. Soll ich nicht 50-50 setzen? Oder mindestens 80-20? Dass ich wenigstens beim Ausfall noch einen Rest behalte und es keinen Lebenstotalausfall gibt? Kennt ihr diese Sendung Rette die Million? Schon mal gesehen? Eigentlich eine coole Geschichte. Jeder ist so geil auf diese Million, die da liegt. Die liegt da in Wahrheit, in Scheinen da. Und dann müssen die, ich glaube, 8 Fragerunden spielen und müssen sich immer entscheiden. Und das Geld, das richtig liegt, bleibt denen auch erhalten. Aber ganz am Ende, da können sie nicht mehr splitten. Da gibt es dann 2 Rubriken noch und sie müssen sich für eine Rubrik entscheiden. Das ist ein Spiel, aber es ist Wirklichkeit, es ist Leben. Wir müssen uns für eine Rubrik entscheiden. 50-50, 80-20 geht nicht mehr. Entweder es fällt alles runter und die Million oder das, was noch übrig ist am Ende des Spiels, ist weg. Oder ich hab's. So geht Leben. Ich komme nicht wirklich vom Fleck, wenn ich teilen will. Mein Leben und meinen Glauben teilen will. Die Bewegung der Kuschelgruppe, wo auch immer, die mache ich ja noch mutig mit. Aber wehe, ich müsste hier raus. Eventuell noch alleine. Das kann doch gar nicht gut gehen, oder? Wenn ich nicht mehr zweifeln sollte, dann müsste ich höchstwahrscheinlich mehr Leute kennen, bei denen es klappt mit dem Vertrauen. Dann müsste ich besser wissen, wie dieser Gott eigentlich ist. Dann, ach nein, nein, ich traue mich nicht, ich wag's nicht. Und nun frage ich, wie, bitteschön, kann Gott meine Gebete erhören? Wie soll er handeln und Vollgas fahren, wenn ich das Garagentor nicht aufmache, mich nicht ins Auto setze und den Zündschlüssel nicht umdrehe? Beim Nachdenken über unser Zweifeln und unser Vertrauen kam mir wieder mal eine Geschichte in den Sinn, die manche von uns vielleicht kennen, die aber sehr berät, genau von diesem unseren Zweifeln und dem Vertrauen redet. Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer ein Seil gespannt und machte dort oben unter dem staunenden Blicken vieler Zuschauer seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holte er eine Schubkarre und fragte einen Anwesenden: Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich diese Karre über das Seil schiebe? Aber gewiss, antwortete der Gefragte fröhlich, und auch mehrere andere der Umstehenden stimmten der Frage sofort zu. Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in die Karre setzen und von mir über das Seil fahren lassen? Da wurden die Mienen der Zuschauer ängstlich. Nein, dazu hatten sie keinen Mut. Nein, das trauten sie sich und ihm nicht zu. Plötzlich meldete sich ein Junge. Ich setze mich in die Karre, rief er, kletterte hinauf, und unter dem gespannten Schweigen der Menge schob der Mann das Kind über das Seil. Als er am Ende ankam, da klatschten alle begeistert Beifall. Einer aber fragte den Jungen: Sag, hattest du keine Angst da oben? Oh nein, lachte der mich über das Seil schob, das ist doch mein Vater. Setze ich mich in die Schubkarre? Wage ich dieses Vertrauen? Vater, du wirst es recht machen, denn ich bin schließlich dein Kind. Das gilt es zu leben, ohne alle Wünsche erfüllt zu bekommen, aber die Erfüllung seiner Verheißungen zu sehen. Zu sehen, wie deine Berge sich verändern und versetzen. Ich schließe mit einem Refrain eines Liedes, der letztes Wochenende auf dem Badentreff von der Band Frameless gespielt wurde und gesungen wurde. Und wo ich gedacht habe, stopp, sofort aufschreiben. Denn in diesem kleinen Refrain, da wird genau diese Spannung sichtbar. Ihr merkt ja, ich habe euch keine so letztlich befriedigende Antwort gegeben, die ihr jetzt mit nach Hause nehmen könnt. Aha, so müssen wir es machen. Sondern es gilt es zu leben, diese Berge zu versetzen. Es wird genau in diesem kleinen Refrain so deutlich. Diese offensichtliche Entgegengesetztheit von unserem Leben und wie der Glaube Berge versetzen will und kann. Dort heißt es, du kannst es, du schaffst es. Das wäre nochmal diese Marie von Ebner-Eschenbach. Ja? Du kannst es, du schaffst es, aber dann bricht es glücklicherweise anders um. Nur glaub es, und jetzt kommt's. Denn er hat die Macht, er hat's am Kreuz vollbracht. Nochmal? Okay. Du kannst es, du schaffst es, nur glaub es, denn er hat die Macht, er hat's am Kreuz vollbracht. Jetzt probiert es aus in eurem Leben. Amen.